Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücher-Podcast. Mein Name ist immer noch Fabi und auf der anderen Seite der Leitung hört ihr wie immer den Simon.
Und heute haben wir euch ein Buch mitgebracht und zwar Mendelejews Traum von Paul Strathern. Und eine Sache, die wir euch am Anfang noch sagen wollten, ist, ihr hättet die Chance gehabt, dieses Buch mit uns zu lesen und mit uns in einem Call sogar noch vor dieser Folge, vor der Aufnahme zu besprechen, selber motiviert zu sein, das euch mit solchen tollen Büchern zu beschäftigen. Also echt ein brutaler Brecher, werden wir jetzt auch im Laufe der Folge darauf eingehen, ein richtig gutes Buch. Und zwar ist es möglich unter swpodcast.de/buchclub und verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Und da schicken wir euch dann eben, wenn wir genug Leute zusammenbringen, immer im Vornherein die Bücher, 2 Bücher für einen Monat, damit ihr die mit uns lesen könnt und dann dementsprechend auch davor dann besprecht und euch gegenseitig motiviert, mehr austauscht. Also es ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit für alle eure Hörer. Schaut da mal rein und wie gesagt, wir fangen das Ganze dann an, wenn wir genug Leute haben. Es steht immer auch ein Counter auf der Homepage, wie viele Leute wir noch suchen. Schaut doch da mal vorbei, scpodcast.de/buchclub. Und jetzt starten wir in dieses Buch rein, in diese Folge rein, die euch die Augen öffnen wird über Chemie, über Physik und vor allem die Geschichte dahinter, wie sich das Ganze in Europa entwickelt hat, wie wir quasi damals in Griechenland, im Arabischen Reich bis übers Mittelalter bis heute gekommen sind, bis zum Periodensystem, da endet das Buch, denn der Herr Mendelejew, um den es in seinem Traum, Mendelejews Traum geht, hat das Periodensystem erfunden, hat dann auch eine ziemlich krasse Erfindung noch und eine krasse Sache noch rausgefunden, auf die wir auch eingehen werden. Also es ist auf jeden Fall ein Buch für alle, die in der Schule gesagt haben, geil, Chemie interessiert mich schon so ein bisschen, aber ich brauche ein bisschen mehr Background und vor allem ist mir wichtig, ich würde gerne wissen, wie ich Silber in Gold verwandle. Da müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben, weil vielleicht können wir euch das in dieser Folge erklären.
Aber bevor wir dieses Geheimnis entlüften, um diesen Mann hier soll es gehen, das ist der gute Herr Mendelejew. Wie man sieht, das ist eine Fotografie. Also der gute Mann hat vor gar nicht allzu langer Zeit gelebt. Er ist 1907 gestorben. Das heißt, im Prinzip alles, was wir in der Chemie so gelernt haben in den letzten 100 Jahren, wäre ohne diesen Mann eigentlich gar nicht möglich gewesen. Also er hat dieses Feld wahnsinnig, wahnsinnig vorangebracht, weil dieses Periodensystem von der Bedeutung her wahnsinnig elementar ist, Wortspiel, weil es einfach Grundregeln definiert hat dafür, wie Chemie strukturiert auszusehen hat. In der Physik zum Beispiel haben wir Newtons Mechanik oder so. Wir gehen hier in dem Buch eigentlich komplett durch die ganze Geschichte der Wissenschaft an sich und insbesondere immer mal wieder beispielhaft auch auf die Chemie ein, weil das ist eben das Hauptthema des Buchs. Und wir haben uns überlegt, wie wir die Folge aufteilen. Das haben uns festgestellt, irgendwie ist es nicht ganz so trivial. Deswegen wollen wir jetzt als erstes mal über diese Geschichte der Elemente sprechen. Also von unserem Verständnis von Materie bis heute, also aus dem Altertum bis heute. Und früher im antiken Griechenland, das war so die erste große Hochburg, Hochkultur, würde man sagen, hat man angenommen, es gibt 4 Elemente, nämlich Luft, Wasser, Erde und Feuer. Und diese 4 Elemente wären mehr oder weniger dazu in der Lage, in alles andere, was wir sehen, riechen, schmecken, fühlen können, transmutiert zu werden oder über verschiedene Mechanismen kombiniert zu werden, um diese Materie, die wir sehen, eben zu ergeben. Und diese Theorie wurde von den antiken griechischen Philosophen aufgestellt, weil damals gab es nicht wirklich Wissenschaft an sich, sondern es gab eben Philosophie. Und da man auch nichts messen konnte, man hatte keine Apparaturen, um irgendwelche Experimente durchzuführen oder sehr rudimentäre bestenfalls. Also ihr kennt sicherlich die Geschichte von Archimedes, der dann mit einer Wanne feststellen konnte, ob da wirklich Gold in einem Gegenstand drin ist oder ob das irgendwie Fake-Gold war. Und wie wir Gold herstellen, dazu kommen wir auch gleich noch. Aber der hat das auch sehr einfach gemacht, hat dann das Volumen des Wassers gemessen, was quasi verdrängt wird von dem Gegenstand, wenn der untergetaucht wird. Solche Experimente konnte man machen. Nur eben keine komplexen chemischen Experimente, weil die Chemie in der Form gab es eigentlich noch gar nicht. Das heißt, alles, was man gemacht hat damals, waren sogenannte Gedankenexperimente. Und ganz spannend, im 5. Jahrhundert vor Christus gab es eben bereits einen Philosophen, der die Theorie von Atomen in den Raum gestellt hat. Und das heißt im Konkreten, also Atomos kommt auch aus dem Griechischen, Atom, unteilbar, kann nicht weiter zerteilt werden. Und der hat quasi dieses Gedankenexperiment aufgestellt, dass irgendwann, wenn ich etwas Materiehaftiges, also weiß ich nicht, Scheibe Brot zum Beispiel, oft genug teile, zerschneide, auseinandernehme, dass irgendwann ein Punkt gekommen ist, an dem sich diese Materie nicht weiter zerlegen lässt. Und dieses, ja, Denken war seiner Zeit, ja, gute 2000 Jahre voraus, muss man sagen. aber war wahnsinnig revolutionär, hat es aber leider, und da wird Simon gleich drauf eingehen, nicht geschafft, lange, lange Zeit, bis es irgendwann wiederentdeckt wurde, quasi die Zeit zu überdauern.
Das ist insgesamt auch ein Thema, was sich in dem Buch immer wieder durchzieht, wo wir in der Folge später noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, wo auch Religion vielleicht eine Rolle spielt, dass man irgendwie im 17., 18. Jahrhundert nach Christus, also auch in den Zeiten, an die wir uns sonst irgendwie keine Dampfmaschinenzeiten, also wirklich nicht so lange her, immer noch gemerkt hat, boah, krass, wir wiederentdecken gerade Dinge, die es eigentlich damals im antiken Griechenland, in den antikischen arabischen Reichen schon gab. Weil man einfach sagen muss, wir in Europa, wir haben wirklich eine dunkle Zeit im Mittelalter durchlebt, wo alles relevant war, aber Wissenschaft auf jeden Fall nicht. Aber auch eben da speziell diese Idee des Atoms. Und da muss man sich auch wieder überlegen, vor allem mit diesen Gedankenexperimenten oder mit diesen Thesen, auf die man da gekommen ist, dass es halt auch alles immer nicht messbar war. Es war auch so ein Punkt, dass man halt ganz, ganz lange, das ist ein wichtiger Punkt in der Wissenschaft, dass man immer zwei Modelle hat. Man hat quasi eine Theorie, ein theoretisches Modell, was man dann in der Praxis versucht zu belegen, beziehungsweise, das ist eigentlich das Hauptding, zu widerlegen. Also man sagt immer quasi, okay, solange ich es nicht widerlegen kann, muss es ja wahr sein. Also ist es für alle diese Fälle, wo ich es nicht widerlegen kann, wahr. Und da merkt man eben, okay, krass, selbst diese, also viele von den Theorien, die es damals gab, waren teilweise ein bisschen fehlgeleitet oder waren auch teilweise mit der falschen Motivation irgendwie erzeugt worden, eben ganz viel, wie mache ich irgendwie Metall zu Gold, aber dazu später mehr. Aber kam man eben auf gute wissenschaftliche Erkenntnisse. Es gab diese vier Elemente, eben Wasser, Erde, Luft und Feuer, die man auch heutzutage eigentlich noch sagen kann, weil man, also Gas, wir haben auch heute in der Chemie noch Gase, Erde irgendwie als Materie, Wasser als Wasser, Flüssigkeit, und man könnte sagen, okay, Feuer bedeutet quasi Energie, ist ja auch in vielen chemischen Reaktionen so, dass man das Ganze startet, indem man es irgendwie über so eine Feuerflamme, über so eine Gasflamme hält und dann geht es quasi los, indem man von außen Energie zuführt. Also auch das ist schon was, was damals irgendwie als Idee gar nicht mal so doof war und sich echt bis heute weiterhin durchgezogen hat.
Das Interessante ist dann, dass diese Theorie relativ schnell erweitert wurde um ein fünftes Element. Ja, wobei kann man nicht so richtig sagen, aber das war quasi das Trägermaterial und das wurde Äther genannt. Und das hat der gute Platon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eingeführt. Und dieser Trägermaterial war eben der Raum, würden wir jetzt sagen, in unsere Moderne, in Kenntnisstand eingebracht. Der Raum, in dem das Ganze passiert, sozusagen. Also wir wissen ja heutzutage zum Beispiel auch, zwischen Atomen ist eigentlich nichts so. Das würden wir als Raum bezeichnen, aber da ist keine Materie in der Form. Und dieser Äther wurde eben dann als fünftes Element oder ja, als Körper sozusagen dieser vier Elemente eingeführt. Und ganz spannend ist auch zu der Zeit, ungefähr 400 vor Christus, ging das schon los, dass man die Wissenschaft, beziehungsweise damals eher noch Philosophie, Metaphysik, getrennt hat von der Religion. Das heißt, das war eigentlich schon ein sehr wichtiger Schritt, eben um Gott sozusagen als Zufallsfaktor auszuschließen und mehr eben auf fundiertere Mittel zur Belegung oder Widerlegung dieser Thesen einzugehen.
Und das auch bei sowas gibt es quasi noch einen weiteren großen wichtigen Punkt, die Alchemie nennt man das, wo es hat begonnen 331 vor Christus von Alexander dem Großen in Alexandria, was glaube ich das heutige Istanbul ist, oder? Auf jeden Fall gab es da dann halt quasi viel Wissenschaft.
Ich glaube, das liegt in Ägypten, Alexandria. Ah,
so rum war es. Aber es gab quasi vor allem, da gab es eine große Bibliothek und halt dieser Mäzen, dieser große Herrscher, Alexander der Große, hat gesagt, hey, Leute, so Wissenschaft ist eigentlich ganz cool, lass mal machen irgendwie. Und dann auf einmal hat sich da quasi durch die Alchemie so eine universelle erste Wissenschaft irgendwie entwickelt, mit der quasi halt weiter und weiter geforscht wurde. Aber in der ist es eben noch so, in der Alchemie, dass noch sehr viel verknüpft ist mit Spiritualität und so weiter und dann erst später und später die Religion rausgenommen wird. Also man kann eigentlich sagen, die Religion zieht sich im Laufe der Wissenschaft eigentlich durch bis zur Französischen Revolution in Europa. Also bis quasi, ich glaube, das war das 17., 1740 oder so müsste das gewesen sein, irgendwie so die Ecke, Französische Revolution. Bis dahin war halt immer Wissenschaft mit Gott verknüpft. Das hat auch einen ganz, ganz praktischen Sinn gehabt, weil am Ende, wie mein Papa sagen würde, wer zahlt, schafft an. Und es war halt damals so, dass halt die großen Königshäuser sehr eng verbunden waren mit auch was für ein immer Religion und Kirche sie gerade waren. Also ob das bei den Griechen waren, es die griechischen Götter, die sehr wichtig waren. Bei den Arabern war es dann der Islam, der sich entwickelt hat, was sehr wichtig war. Also es war immer verbunden mit Religion. Und da kam quasi auch so die Finanzierung her und die Möglichkeiten her von, hey, wenn du irgendwie dann auch in Europa forschen wolltest, dann irgendwie später im Mittelalter, musstest du eigentlich Mönch sein. Also waren die Einzigen, die halt Zeit hatten, die lesen konnten, die also da was machen durften. Deswegen war das immer alles sehr eng verknüpft mit Glaube. Was vor allem, das fand ich mega, mega spannend in dem Buch, einen großen Unterschied zwischen der arabischen Welt und der christlichen Welt aufgezeigt hat. Denn im christlichen Glauben ist es so, dass quasi Wissenschaft eigentlich gesehen wird, als du versuchst, Gott zu widerlegen. So wie Fabio auch schon gesagt hat, okay, da wurde nach und nach versucht, dass man quasi Gott als Zufallsfaktor nicht mehr braucht. Gott wird aus der Gleichung rausgenommen. Dementsprechend war man als Forscher in einem christlichen Land oder auch an einem christlichen, also als Mönch, wie auch immer, immer der Gefahr ausgesetzt, wenn ihr irgendwas rausfindet, das wirklich mega revolutionär ist, dass es halt dann heißt, oh mein Gott, du hast versucht, hier Gott zu widerlegen. So, wir verbrennen dich mal lieber auf den Scheiterhaufen und verbrennen deine ganzen Bücher und so weiter. Wo im Vergleich dazu im Islam anscheinend die Denke ist, zu sagen, okay, Wissenschaft ist eine Möglichkeit, Gott besser zu verstehen. Also die Welt ist von Gott geschaffen, von Allah geschaffen und Wissenschaft ist dazu da, das besser zu verstehen. Deswegen war gerade die arabische Kultur brutal früh dabei, Mathematik zu erfinden und haben da wirklich extrem gute Wissenschaftler hervorgebracht, die dann nach und nach auch die europäische christliche Wissenschaft beeinflusst haben, weil da ist dann so das große Osmanische Reich irgendwann zusammengebrochen, auch so die ganzen großen arabischen Reiche sind so in sich ein bisschen zerfleddert. Und dann hat man ganz oft quasi, merkt man, der Mönch, der hat eigentlich einen ganz schön arabischen Namen, weil die dann gesagt haben, okay, wir gehen nach Europa, da ist irgendwie halt noch, da können wir sicher sein, da gibt es noch Möglichkeiten. Und haben dann da angefangen an, in Klöstern und so quasi weiter in ihre Forschung zu betreiben und dieses extrem wichtige Wissen auch nach Europa in das kaputte, dunkle Mittelalter reinzutragen.
Ja, das war eigentlich auch das Hauptproblem, weil im Mittelalter, also wir reden hier von ungefähr 500 nach Christus als Beginn des Mittelalters, war es schon das Christentum eigentlich sehr, sehr weit verbreitet in Europa. Und endgültig ins Mittelalter abgestürzt sind wir eigentlich, als das oströmische Reich dann eben von den Osmanen übernommen wurde, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und das markiert sozusagen den Beginn dieser Zeitepoche, was für die Wissenschaft, wie Simon gerade schon gesagt hat, sehr schlecht war, weil im Christentum war das halt quasi ketzerisch, Wissenschaft zu betreiben. Aber währenddessen, zum Beispiel in den arabischen Ländern, auch als sich dann der Islam langsam formiert hat, so um 700 nach Christus, da war es in Ordnung und da war es eben auch gewünscht. Und zu der Zeit hat sich auch eben Alchemie sehr stark weiterentwickelt. Und Alchemie ist so mehr oder weniger eine Vorform der Chemie gewesen, ne? Also sind ja auch irgendwie vom Namen her verwandt. Aber im Endeffekt, in der Alchemie geht es auch darum, eben Experimente durchzuführen, um meistens mit dem Hintergrund, irgendwelche unedlen Metalle in Gold zu verwandeln, weil man eben kein Verständnis bisher hatte von, was eigentlich da passiert, chemisch gesehen. Das heißt, man hat halt gedacht, es muss irgendwie möglich sein, wie in einem Reifeprozess von einem Apfel zum Beispiel, der ist ja am Anfang auch grün und schmeckt nicht, das Metall sozusagen reifen zu lassen, jetzt zum Beispiel ein Eisen reifen zu lassen, bis halt ein Gold rauskommt. Und man kann schon auch irgendwie verstehen, woher diese Denkweise kam. Es klingt ja auch jetzt gar nicht mal so unschlüssig, jetzt, wenn ich keine Ahnung davon habe, dass es halt sich ähnlich verhält wie irgendwas anderes, was ich beobachten kann. Weil da sind wir immer sehr, sehr gut gewesen, wir Menschen. Wir können Dinge sehen und irgendwie einkategorisieren. Wir sind sehr gut im Schubladendenken, was heutzutage sehr schlecht ist für uns, aber was uns evolutionär sehr viel weitergebracht hat.
Und ich fand auch da ganz kurz, dass wir das nicht, dass wir den Prozess nochmal ganz genau erklären, weil das war speziell der Mittel, also was, wo ich mir auch dann dachte, ja, okay, eigentlich kein dummer Ansatz. Die Idee war eben zu sagen, hey, wir haben ja auf der Erde, also es war, wurde schon relativ früh, wurden verschiedene Metalle gefunden. Man hat dann auch erkannt, ah, okay, das ist jetzt irgendwie, das sind unterschiedliche Metalle. Wir nennen das eine, nennen wir jetzt einfach irgendwie Eisen, das nächste nennen wir Bronze, das nächste nennen wir Silber. Und boah, das hier, das Glänzen, das nennen wir Gold, das ist ganz selten, deswegen ist das das Wertvollste. Und da war quasi die zu sagen, ah, okay, das ist anscheinend zum Beispiel auch wie bei Öl, dass man sagt, okay, Öl irgendwie sind einfach nur Blätter, die ins Wasser fallen, mehr und mehr Druck, es dauert tausende Millionen von Jahren, um daraus dann dieses Öl zu formen. So war die Idee auch von, hey, das ist ja quasi auch mit den Metallen so. Also Metall beginnt als Eisen, wird dann irgendwann nach viel Druck und viel Zeit wird es Bronze, viel Druck und viel Zeit wird es Silber, dann eben Gold. Und man hat eigentlich nur versucht zu sagen, hey, wie schaffen wir das, dass wir diesen Prozess beschleunigen? Mit einem Katalysator zum Beispiel war da eine Idee, die man hatte. Man brauchte so ein Elixier, was quasi diesen chemischen Prozess anstößt. Also hat auch damit wieder so ein bisschen eigentlich mit der falschen Motivation das Richtige gemacht und hat wieder was über die Welt neu verstanden, was man ohne diese Motivation, wir wollen Gold finden oder herstellen, nicht gemacht hätte. Und wo ich vielleicht auch dem einen oder anderen Forscher, speziell damals im dunklen Mittelalter, unterstellen würde, dass es denen vielleicht auch bewusst war, aber die wussten halt, hey, wenn ich meinem König erzähle, ich mache dir aus Silber Gold, dann lässt er mich 10 Jahre forschen. Wenn ich sage, okay, ich würde gerne alle Elemente der Erde kartografieren, sagt er, okay, wer bist denn du? Geh bitte weg.
Ja, natürlich, der investiert ja auch Geld und will irgendwie Return on Invest sehen, ganz wirtschaftlich gesprochen. Aber also wenn man sich's überlegt, so, das Problem war eben dann im Mittelalter, die Kirche hat das nicht wirklich unterstützt, beziehungsweise es war alles sehr, ich sage jetzt mal, eher beobachten, als jetzt quasi Theorien aufstellen und die falsifizieren. Also man hat eher Sachen beobachtet und versucht, das zu beschreiben oder irgendwie zu analysieren und zu verstehen. Und das heißt, da ist halt wissenschaftlich bei uns in Europa sehr wenig passiert. Das heißt, wir springen jetzt auch einfach mal ans Ende vom Mittelalter, weil die 1000 Jahre, da gab es irgendwie 2 Erfindungen. Und eine davon war halt dann quasi der Auslöser, um die Neuzeit einzuleiten, nämlich der Buchdruck von Gutenberg, wo man auf einmal dann Wissen sehr schnell vervielfachen konnte, weil Mönche vorher da standen und alles handschriftlich übertragen haben, um eine Kopie anzufertigen, und plötzlich hattest du so Platten und du konntest was drucken und plötzlich war es möglich, viele, viele, viele Exemplare von diesem Wissensstück anzufertigen. Und das hat eben auch dazu geführt, dass in Europa gerade sehr viele Menschen das Lesen auch gelernt haben und eben der Bildungsstand ist entsprechend sehr stark angestiegen, weil du als auch als, ich sage jetzt mal, zum Beispiel als einfacher Landwirt konntest du plötzlich Methoden herausfinden, durch Lesen, wie du deine Ernte steigern kannst. Einfaches Beispiel. Auf einmal hast du ein Interesse daran, irgendwie so Sachen auszuprobieren und Dinge zu erlernen, um halt einen wirtschaftlichen Vorteil wieder draus zu ziehen.
Man könnte auch sagen, so der Buchdruck war das erste Mal, dass wirklich auch Wissen und wissenschaftliche Arbeit aktiv publiziert und verteilt wurde. Also das ist ein großes Problem, was es eben davor gab, also auch im Laufe dieser Kriege, im Laufe von allem Möglichen, das ganz oft Wissen, weil es gab halt genau ein Buch, das ist ein Notizbuch von einem sehr smarten Wissenschaftler und das wurde halt dann verbrannt und dann war halt dieses Wissen für immer verloren. Und auf einmal gab es halt die Möglichkeit zu sagen, und auch dieses eine Buch lag halt auch genau in einer Bibliothek in einem Kloster. Und wenn man jetzt gerade nicht zufällig in der gleichen Stadt war, um in dem Kloster dieses Buch zu lesen, dann hat man dieses Wissen niemals bekommen. Außer es wurde vielleicht von Mönchen mal abgeschrieben, aber also auf jeden Fall war das so, dass Wissen eigentlich nicht wirklich geteilt wurde. Und was man dann quasi sieht seit der Gutenberg-Buchpresse, als dann Wissen geteilt wurde, dass auf einmal, das fand ich auch super spannend, verschiedene, also die gleiche Idee in verschiedenen Köpfen passiert. Also auf einmal wird überall in Europa, werden die gleichen Sachen doppelt und dreifach erfunden, mit so einem halben Jahr, einem Jahr Unterschied, wie auch immer. Und dann wird auch sich mehr ausgetauscht, bis man zu einem heutigen System kommt und wirklich auch Wissenschaft, Peer Review, öffentliche Publizierung, wo man einfach gemerkt hat, boah krass, das ist das, wie wir die Menschheit am weitesten nach vorne bringen.
Und interessanterweise diese wissenschaftliche Methodik, was Simon gerade auch so ein bisschen beschrieben hat, diese Empirik, wie man vorgeht, eben um eine Theorie zu belegen, die wurde bereits um 1600 20 roundabout rum festgehalten von einem Mann namens Francis Bacon, der diese wissenschaftliche Arbeitsweise das erste Mal beschreibt und definiert hat, was dann auch so ein bisschen das Standardwerk wurde zu der Zeit eben für wissenschaftliches Arbeiten. Und wie Simon auch gesagt hat gerade, auf einmal waren super, super viele Leute irgendwie wissenschaftsinteressiert und es war auch die Möglichkeit da, sich mit Themen zu beschäftigen, die es vorher gar nicht gab, weil vorher hatte ich gar nicht den Zugang vielleicht zu den Bibliotheken, wo diese Schriftstücke aufbewahrt wurden. Und dann um Mitte 1600 rum wurde dann in England der erste große Wissenschaftsclub gegründet, nämlich die Royal Society in London. Und die hat somit auch einige der wichtigsten Thesen zu der Zeit oder auch neuen Sachverhalte, die man herausgefunden hat, publiziert. Also man kann sagen, das war eine Art, ja fast Verlag, wo in der Royal Society eine Art Peer Review stattgefunden hat und dann wurden die Thesen diskutiert und auch niedergemacht teilweise, auch Sachen, die vielleicht stichhaltig waren, einfach aufgrund von Glaubensunterschieden abgelehnt. Aber das war sozusagen die erste große Institution dann in Europa, die Wissenschaft auch bewusst veröffentlicht hat, um eben wiederum weiteres Wissen obendrauf wachsen zu lassen. Weil am Ende ist es so eine Art Schneeball, der einmal ins Rollen kommt und dann immer, immer größer wird. Je mehr Wissen zur Verfügung steht, desto mehr Leute können neue kreative Einfälle haben. Und ja, ihr seht, wo wir heute angekommen sind. Ich meine, wir nehmen hier die Folge gerade übers Internet auf. Wir schauen uns nicht persönlich in die Augen. Wir haben hier alles digital und trotzdem funktioniert es. Es ist doch Wahnsinn. Und das wäre ohne Wissenschaft einfach nicht möglich.
Und da einfach auch so diese erste Nuance, dass man auch aktiv versucht hat, Wissenschaft zu diskutieren, weil diese ganzen Forscher, also in Griechenland, in arabischen Ländern, im Osmanischen Reich, dann auch im Mittelalter, die haben alle mal so vor sich hingeforscht, bis halt irgendwann der König sagt, okay, jetzt reicht's, aber jetzt köpfe ich dich, weil du hast es zu lange gebraucht, um mir Gold zu erzeugen. Und dass man erst mal sagt, okay, man versteht von, hey, ein Mensch kann nicht alles wissen, also muss man auch sagen, die Leute waren auch davor sehr arrogant, die waren also, ich bin der Obergandhi, ich kann alles, so, ich bin mega smart. Und auch zu sagen, da hat sich dann auch langsam diese Nuance rausgearbeitet, dass Menschen nicht mehr sich mit allen Bereichen beschäftigt haben, weil davor zum Beispiel Galileo Galilei, der war halt sowohl, aus heutiger Sicht, sowohl Chemiker, als auch Physiker, als auch Biologe, der hat irgendwie so alles gemacht, weil es einfach insgesamt halt Leute gab, die halt Zugang zu Wissen hatten, die irgendwie smart waren und dann halt irgendwie Sachen gemacht oder erfunden haben. Und dann kam auch erst so mit dieser, auch dann um diese Zeit rum, diese Idee von, ja, okay, man beschäftigt sich wirklich genauer mit einer Sache. Man ist dann halt Chemiker und nicht mehr Allgemeingelehrter. Und das ist dann auch was, was sich bis heute durchzieht. Dadurch auch, dass dieser Schneeball, von dem Fabi schreibt, dieses Schneeball des menschlichen Wissens so groß wird, dass man natürlich nicht mehr alles lesen kann. Ich meine, dafür hört ihr diesen Podcast hier, weil ihr nicht alle Bücher der Welt lesen könnt. Ihr wollt, dass wir euch gute Bücher vorauswählen. Hier nochmal swpodcast.de/buchclub. Aber nur ein Side-Note. aber dass er sagt, okay, man muss sich spezialisieren, auch in der Chemie. Keiner ist mehr Chemiker als Forscher und macht Chemie. Da macht man wieder eine kleine einen Unterschied und so weiter und so fort. Aber dadurch, dass es mehr und mehr Menschen gibt, die sich damit beschäftigen und die sich aktiv austauschen, ist es eben möglich, gezielt auf einen oder auf gezielt dahin zu gehen, das Gewissen zu steigern, was bis heute so passiert.
Und aber jetzt müssen wir wieder ein bisschen den Bogen spannen zurück zu den Elementen, weil ab da war es eigentlich wieder richtig spannend. Da hat sich eben auch Chemie als eigenständige Wissenschaft nach und nach entwickelt, aus der Alchemie heraus, ein Stück weit aus der Naturphilosophie heraus und plötzlich wollten die Forschenden wissen oder verstehen, aus was sind wir aufgebaut und wieso zum Beispiel brennt eine Kerze. Und dann hat man eben so ein bisschen ja eine Mischung aus Experimentalchemie, Experimentalphysik gemacht, um bestimmte Sachverhalte eben zu verstehen. Ein Experiment möchte ich mal kurz beschreiben, weil ich es super spannend fand. Und zwar, so hat man quasi herausgefunden, wie viel Sauerstoffanteil roundabout, also wir reden von der Größenordnung, in der Umgebungsluft ist, ohne überhaupt zu wissen, was Sauerstoff ist zu der Zeit. Ja, das ist total spannend.
Was Luft also
man
ist.
Hat, ohne zu wissen, was Luft ist, korrekt. Und man hat im Prinzip, für alle, die jetzt auf YouTube gerade zuschauen, ich zeige das ein bisschen mit den Händen, man hat im Prinzip so eine Art Glasglocke gehabt, die wurde auf eine Art schwimmende Kerze übergestülpt und die Kerze hat gebrannt und quasi bei dem Vorgang des Verbrennens steigt der Wasserspiegel an, weil nämlich die Kerze, die Flamme sozusagen, den Sauerstoff aus dieser Glocke, also unterhalb der Glocke eben war ganz normal Luft, dieser Sauerstoff wurde verbrannt und dadurch sinkt der Druck sozusagen und dadurch kann der Wasserspiegel innen ansteigen. Und man hat festgestellt, dass das immer bei ungefähr einem Fünftel von diesem Volumen passiert, weil man wusste schon, was ist ein Volumen. Ja, ich habe es gerade vorhin beschrieben, Archimedes wusste bereits ein paar hundert vor Christus, was ist ein Volumen. Aber quasi man hat so rausgefunden, okay, diese Kerze brennt immer nur, die geht dann aus, quasi wenn dieses ein Fünftel von diesem Luftvolumen aufgebraucht ist ungefähr. Und so konnte man dann zum Beispiel nicht verstehen, aber man hatte die Vermutung, dass es irgendwas gibt, was mit der Kerze zusammen reagiert, was dann verbraucht wird und nicht mehr vorhanden ist und dann eben aus dieser Luft verschwindet. Und das war revolutionär.
Ja, das war dann auch ein 1661 ein Herr Boyle, der insgesamt diese Idee des Elements mal wieder aufkam. Wir hatten es ja vorhin schon, gab es damals in Griechenland schon, da kam der dann ungefähr 2000 Jahre später nochmal auf die Idee von, ja okay, ein Element ist was man nicht weiter aufteilen kann. Wo wir jetzt auch heutzutage wissen, okay, die chemischen Elemente, die wir haben, die haben nochmal kleinere Bausteine, dann geht es dann irgendwie um irgendwelche Physik und irgendwelche große Kreise in der Schweiz, wo man irgendwelche Elektronen aufeinander schießt und so weiter. Müsste man nochmal ein gesondertes
Buch zu lesen. Großen Kreise in der Schweiz.
aber da quasi ein Key und war auch so ein Punkt, dass man quasi eigentlich zum Zeitpunkt, also als der Herr Boyle das irgendwie erfunden hat oder diese Idee hatte mit dem, mit Elementen, da kannte man halt eigentlich schon 9 Elemente und nochmal 3 wurden irgendwie neu entdeckt im Mittelalter, die aber halt so durch Zufall entdeckt wurden, wo man nicht genau wusste, was ist denn ein Element und was das bedeutet. Also klar, eben, was ich vorhin schon meinte, so 3 auf jeden Fall, wir kannten halt irgendwie Bronze, Silber und Gold, wir kannten Metall oder halt dann, ja, nicht Metall, sondern wir kannten Stahl, wie auch immer, so in der Form Eisen. Also man kannte schon so ein paar Sachen, man wusste, okay, die sind irgendwie unterschiedlich voneinander und da, jetzt ist nochmal ein ganz kurzer Zeitsprung, aber ich fand diese Geschichte und auch die Idee super spannend, wie quasi, also dieser Punkt, okay, ab mit der Mitte des 16., 17. Jahrhunderts quasi wurden wirklich Elemente, hat man ungefähr gecheckt, was es ist und hat es wirklich aktiv gesucht. Man hat aber davor schon angefangen, die ganze Welt zu kartografieren. Da weiß ich jetzt genau den Zeitpunkt nicht mehr, das war irgendwann im Mittelalter auch, war nämlich die Idee, dass, da gab es die Idee, wie jetzt hier die ganzen Harry Potter-Nerds aufhören werden, des Philosopher's Stones, des Stein der Weisen, den sich Joanne K. Rowling anscheinend aus alten Alchemiebüchern geklaut hat, diese Idee, dass es quasi ein Element gibt, einen Stein der Weisen, der, wenn man ihn halt an irgendwo hinhält, wieder, was wollte man immer, aus Metall Gold macht. Und das war auch wieder so ein Punkt von, ja, okay, man hat das Falsche versucht, man hat nicht gecheckt, okay, dieses ganze komische Goldding, das haben wir jetzt 2000 Jahre versucht, das klappt anscheinend nicht. Aber da, weil man das gesucht hat, man angefangen, alle möglichen Elemente zu kartografieren, aufzuschreiben von, ah, okay, hier finde ich schwarzen Sand, hier finde ich gelben Sand, der hat unterschiedliche Eigenschaften. Also man hat auch wieder auf einmal dieses wissenschaftliche Arbeiten angefangen, wenn man halt nach diesem Stein gesucht hat. Und das fand ich auch schon spannend, dass wir eben mal wieder so eine Sache von davor haben wir halt aus dem falschen Ziel irgendwie das Richtige gemacht. Und dann eben ab der Mitte des 17. Jahrhunderts war es eben so, dass man das dann wirklich verstanden hat. Okay, gut, das, was ich damals gemacht habe mit dem komischen schwarzen und goldenen Sand oder weißen Sand, war ja schon sinnvoll. Aber jetzt versuchen wir mal zu schauen, können wir den Sand nochmal weiter aufteilen? Was ist denn im Sand wirklich drin? Und letzter Fun Fact, ratet mal, eben alle Harry Potter-Nerds da draußen. Es wurde einem Wissenschaftler nachgesagt, dass er wirklich den Stein der Weisen gefunden hat, dass er das hinbekommen hat, wie diese Person heißt. Und ja, hier wäre alles, wer noch den ersten Teil von Harry Potter im Kopf hat, das war ein Herr Nicholas Flamel, der auch in Harry Potter vorkommt, dem in Harry Potter auch gesagt, unterstellt wird, dass er den Stein der Weisen herstellen kann. Und eben, es war damals schon so, dass man in der Alchemie dachte, dieser Herr Nicholas Flamel hätte das gekonnt. Wir gehen davon aus, dass es nicht konnte. Auch hier leider die Auflösung, wir haben es ein paar Mal angeteasert, ihr werdet in dieser Folge nicht lernen, wie man Gold herstellt. Das hat man bis heute noch nicht rausgefunden. Aber dafür lernt ihr noch wichtige andere Dinge, und zwar wie ein Herr Mendeleev, nachdem das Buch benannt ist, zu dem wir gleich kommen, Elemente vorhersagen konnte, von denen er noch nicht mal was wusste.
Ja, ich glaube, wir müssen jetzt auch ein bisschen mal springen, weil die Geschichte ist jetzt dann an der Stelle sehr slow-paced. Also das Buch ist ja schon eine Erzählung quasi von Antike bis in Neuzeit und geht wirklich auf viele Details ein. Und dann kommen halt die ganzen coolen, spannenden Experimente, wo du dir denkst, wow, auf die Idee muss ich erstmal kommen. So, einen möchte ich euch noch, einen möchte ich euch noch mitgeben.
Einen gibt's noch, komm, einen oben drauf.
Als nämlich ein gewisser Herr Volta, glaube ich, die erste Batterie entdeckt hat. Also mehr oder weniger zufällig auch mit ein bisschen Chemikalien rumexperimentiert, mit Metallen rumexperimentiert, festgestellt, okay, oh, wenn ich da hinlang, kriege ich irgendwie einen elektrischen Schlag, ohne zu wissen, was ein elektrischer Schlag ist. Hat dann die erste Batterie entwickelt und mit dieser neuen Entdeckung, nämlich elektrischen Strom, konnte man auch wiederum ganz andere Experimente durchführen. Und eins davon war eben, Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten. Das nennt sich Elektrolyse. Dabei wird einfach mehr oder weniger an zwei Stellen ein Kabel ins Wasser gehängt. Und das eine ist halt ein Pluspol, das andere ist ein Minuspol, Anode, Kathode. Und an den Stellen wird quasi dann Sauerstoff und Wasserstoff erzeugt aus dem Wasser. Weil Wasser ist ja H2O, zwei Wasserstoffmoleküle, ein Sauerstoffmolekül. Und genau das hat man eigentlich herausgefunden dann, dass dabei in einem Verhältnis 2:1 zwei Gase eben entstehen, Volumenverhältnis 2:1, und diese zwei Gase eben unterschiedliche chemische Eigenschaften hatten. Also eins hat gebrannt, eins hat bei der Verbrennung unterstützt, also total, total crazy wirklich, mit was für Methoden man da damals, die man zur Verfügung hatte, solche Erkenntnisse erlangt hat und entsprechend auch dann irgendwie verstanden hat, nicht sofort, das hat dann wieder ein paar Jahre gedauert, aber dass man dann verstanden hat, okay, ja, irgendwie muss dieses Wasser aus Wasserstoff und Sauerstoff im Verhältnis 2:1 irgendwie gemischt sein. Und das ging dann sogar so weit, dass man es geschafft hat eben, weil man dann herausgefunden hat, dass Wasserstoff das leichteste Element ist, dass man auf Basis dieses Grundwerts 1 dann Verhältnis zu diesem Wasserstoff die anderen Gewichte der Elemente berechnen konnte, ohne überhaupt irgendwie zu wissen, was ein Element ist nach wie vor, also, oder was irgendwie ein Atom ist. Und das finde ich einfach wahnsinnig crazy, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie krass mich das beeindruckt hat, das zu lesen. Und das ist absolut inspirierend einfach, wenn man irgendwie sich für die Themen so ein bisschen interessiert.
Ja, ja, was Fabi eben damit meint, man wusste das nicht. Heutzutage hat man quasi optische Verfahren, elektronische Verfahren, um quasi diese ganz kleinen Teilchen sehen zu können. Auch nur auf dem Computerbildschirm, also vermutlich nicht im eigenen Auge, aber dass man es sehen kann, so klein.
Oder ja, messen. Zumindest halt messen, ja.
Und früher war es halt wirklich so einfach, okay, die haben halt dann irgendwo Gas reingepumpt, nochmal ein bisschen Gas, dann hat man gesehen, okay, das verhält sich irgendwie unterschiedlich, oder das eine irgendwie wabert in die Richtung, okay, da muss das so und so irgendwie, da muss das so und so zusammengesetzt sein, dieses Gas. Und also was da alles schon möglich war, oder was einfach da auch schon an einem Findergeist da war, ist wirklich schon sehr, sehr spannend, sehr beeindruckend. Und dann quasi, ja, dann geht's im Buch ein bisschen weiter noch, dann kommen sehr viele verschiedene Elemente, also alle Elemente, die am Ende das Periodensystem irgendwie zusammensetzen, bis zur Veröffentlichung des Buches, werden halt irgendwie so erklärt von, ja, okay, wo kamen die her, wer hat die erfunden und so weiter und so fort. Okay, nicht alle bis zum Mendeleevs quasi, Zeitpunkt, wo er das Periodensystem erfunden hat. Bis man dann eben endlich nach 300 Seiten wieder aufs Intro zurückkommt zu dem Herrn Mendeleev, den Fabi auch schon angekündigt hatte, und der dann eben dann auf die Idee kam, okay, wie können wir denn diese Elemente anordnen? Denn was eben noch gefehlt hat, war ein theoretisches Modell. Das hatten wir vorhin wieder. Es ist immer so, man hat ein theoretisches Modell, was irgendwas vorhersagt oder erklären soll. Und dann versucht man in der Praxis, das zu bestätigen. Und diesmal war es andersrum. Man hatte quasi in der Praxis schon viele Elemente gefunden, die irgendwie Dinge machen, die irgendwie Eigenschaften hatten. Es hat aber das theoretische Modell gefehlt, wieso das so ist oder wieso man auch sagt, wieso man sich ableitet, dass bestimmte Stoffe ähnliche Eigenschaften haben als andere. Und da kam eben der gute Herr Mendeleev ins Spiel und hat dann da sehr, sehr lange über sein Periodensystem nachgedacht. Und dann eines Nachts, so sagt es das Intro des Buches, ist ihm eben diese Idee gekommen, wie man es anordnen kann.
Fun Fact, dieser Traum, den er da hatte, der auch titelgebend für das Buch ist, Mendeleevs Traum, den hatte er, während er an einem Chemiebuch gearbeitet hat, auf Russisch, weil Russland damals aus der Zarenzeit gerade rauskam und es gab keine Wissenschaftsbücher in Russland. Russland war sozusagen relativ abgeschnitten von dem wissenschaftlichen Nabel Europas. Und er war quasi der erste Autor, der ein modernes, aktuelles Chemiebuch veröffentlicht hat. Und dieses Chemiebuch kam so gut an, dass er eben ein zweites veröffentlichen wollte, nämlich das erste ging über organische Chemie, also was unsere Körper sozusagen zusammensetzt. Das war der Wissensstand, den man damals eben hatte. Den hat er in ein Buch gefasst und das war damals so wirklich das Grundlagenwerk schlechthin. Und es gab dann eben den zweiten Teil über anorganische Chemie. Und dort hatte er diese Zwickmühle, dass er irgendwie die Elemente ja eben kategorisieren wollte und über diese Elemente schreiben wollte. Und er hatte kein System, weil es gab bisher keins. Und dann hat er dieses System eben versucht zu entwickeln, aber er hat es erst tagelang nicht geschafft. Und dann plötzlich vor Erschöpfung eingeschlafen, hat er diesen Geistesblitz in einem Traum gehabt und hat dann angefangen, nachdem er aufgewacht war, dieses System herunterzuschreiben. Und das total Spannende ist, er hatte eben dann Elemente auch in dem System festgehalten, die noch nicht bekannt waren, von denen er behauptet hat, man wird sie in naher Zukunft irgendwie belegen können. Und das Gemeine ist, er wurde dann natürlich erstmal belächelt, so wie alle großen Geister, die ihrer Zeit ein bisschen voraus waren. Und es wurden auch die nächsten 5 Jahre dann, nachdem er das veröffentlicht hatte, keine Elemente mehr entdeckt, was sehr schlecht war für ihn erstmal, weil es seine Theorie natürlich dann kein gutes Licht dargestellt hat zumindest. Aber dann irgendwann hat man eben eins dieser Elemente entdeckt mit dem von ihm beschriebenen Gewicht, mit dem von ihm beschriebenen Eigenschaften, genau an der Stelle des Periodensystems eben dann einen Haken gemacht, zu sagen, hey, jetzt haben wir es gefunden. Und das zweite, was dann kurz danach entdeckt wurde, das hat das sozusagen bestätigt, dass sein Modell sinnhaft war oder quasi der Wahrheit entsprach, weil beim zweiten Mal war es noch ein bisschen lustiger, da hatten die ein anderes Gewicht ermittelt sozusagen für dieses Element und er hat gesagt, nee, ihr habt sicherlich irgendwie nicht richtig gemessen, macht das Experiment nochmal und dann haben sie genau das Gewicht ermittelt, was er vorhergesagt hat. Und das ist einfach wahnsinnig spannend, weil das gab es vorher in der Form noch gar nicht, vor allem in der Chemie nicht, dass man solche Vorhersagen treffen konnte und diese dann auch falsifiziert werden konnten.
Einfach dieses theoretische Modell endlich auch für die Chemie da war, dass man endlich quasi auch angefangen hat, da quasi mathematisch oder quasi mit so einem Modell arbeiten zu können und darauf dann auch wieder anfangen konnte, seine Berechnungen zu stützen. Weil am Ende ist es also sehr viel wird mit in der Wissenschaft mit Mathematik gemacht. Mathematik ist ja am Ende eben nichts anderes als eine Sprache, eine erfundene Sprache, um diese theoretischen Modelle miteinander in Verbindung zu setzen. Dass man sagt, okay, jetzt können wir eben berechnen, wir haben irgendwie Wasserstoff und Sauerstoff. Wir wissen jetzt, okay, H2O, Wasser, hat davon die beiden Anteile. Wir wissen jetzt, wie schwer ein Wassermolekül ist, ein H2O-Molekül und so weiter. Also okay, man kann die Sachen in Verbindung bringen. Und das hat er eben geschafft, das erste Mal, dass auch Chemie endlich ein allumfassendes, zu dem Zeitpunkt allumfassendes Weltmodell hatte.
Jetzt haben wir euch wahnsinnig viele Infos irgendwie ein bisschen vorenthalten oder nur kurz angeschnitten. Auch zum Beispiel, woher die Elemente ihren Namen bekommen haben. Und wie man zum Beispiel eine Notation erfunden hat, sozusagen für die Chemie, um Reaktionen zu beschreiben und diese Systematik, die sich damit entwickelt hat und nicht nur in der Chemie, auch in ganz, ganz vielen anderen Naturwissenschaften. Aber da muss ich euch jetzt einfach mal auf das Buch verweisen, weil es einfach geil ist zu lesen, wenn ihr Interesse an so einem Thema habt. Das einzige Manko ist, es gibt's nur auf Englisch.
Ja, also, und es ist teuer, es ist ein teures Buch.
Es ist teuer und die Lieferzeit ist extrem lang, weil ihr müsst das irgendwo importieren. Aber deswegen habt ihr ja den Bücherpodcast abonniert, hoffentlich schon. Wenn nicht, dann jetzt bitte auf die Glocke drücken, auch dass ihr keine Benachrichtigungen über neue Folgen verpasst. Und dann verpasst ihr auch kein Wissen mehr, weil wir teilen unser ganzes Wissen mit euch aus jedem Buch. Und wenn ihr noch mehr Wissen von uns haben wollt, dann, wie Simon schon angesprochen hat, dann joint doch einfach unseren Buchclub. Da wird dann alle 2 Wochen dann nochmal intensiver über diese Bücher gesprochen, die wir hier im Podcast auch besprechen, mit eurem Involvement und mit eurer Participation. Und ich glaube, da werden wir ganz viel Spaß zusammen haben.
In diesem Sinne, viel Spaß bis in 2 Wochen. Ciao.
Ciao.